Wir haben ja schon längere Zeit das Thema Beten. Und bei den letzten Gottesdiensten habe ich dazu Beispiele aus dem Propheten Daniel genutzt. Und da will ich auch heute wieder fortfahren. Wir haben uns letzte Woche mit dem Kapitel 11 beschäftigt. Entschuldigung. Kapitel 9. Wir haben ja letztes Mal damit beschäftigt, dass Daniel als Vorbild des Flehens fremde Schuld so kennt, als ob es sein eigenes ist. Und letztes Mal haben wir einmal auf diese Zeiträume des Betens geachtet. Und zum anderen auf den Inhalt der Gebete. Hier an dieser Stelle darauf, dass das Bekennen von Sünde von Daniel so vollzogen wird, dass er fremde Schuld, nämlich die seines Volkes, wie seine eigene bekennt. Obwohl er eigentlich die Sünde des Volkes und auch seiner Vorfahren gewesen ist. Er hat sich mit dem Verhalten seines Volkes identifiziert, obwohl er selber anders war. Daniel war ein Mann, von dem es heißt, dass er keine Vergehen hatte. Er hat also, ich will nicht sagen, er war sinnlos, aber er war ein Mann, der sehr sorgfältig gelebt hat und der immer auf Gottes Wort und Gottes Willen geachtet hat. Deswegen vertraut Gott ihm sehr viel an von dem, was er selber tun will. Bei einem der Begegnungen mit den Engeln wird er genannt, Daniel, du viel Geliebter. Und an anderen Stellen wissen wir, dass Gott den nicht liebt, der voller Bosheit ist. Aber bei seinem Beten, bei seinem Flehen zu Gott, erkennt er die Schuld seines Volkes, als ob er selber so gesündigt. Für viele Menschen ist es umgekehrt. Die wollen sich immer so zeigen, vor Menschen und vor Gott, dass sie selber keine sind.
Ja.
Herr Jesus gibt einmal seinen Jüngern ein Beispiel und sagt, zwei Leute gehen in den Tempel, um zu beten. Der eine ist einer von den ganz gerechten und frommen Leuten. Und er betet so und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen Leute. Ich faste zweimal der Woche und ich bete. Und ich gebe alle Zehnten ein Opfer. Und vor allem bin ich kein so ein Verbrecher wie dieser Zöllner. Und dann geht er so zufrieden mit sich selbst wieder raus. Der andere traut nicht mal seinen Kopf hochzunehmen, legt sich an seine Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Was sagt der Jesus dazu?
Dieser Gerechte.
Weil Jesus, der Blut Jesus Christus vor uns
draußen. Und selber wir wollen beten. Wir sagen, was ich bin die Schuldige. Und helfen uns. Und man geht nicht hin und sagen, ich habe nichts getan. Ich bin dem gerecht
worden. Der Beste.
Man macht nicht so.
Hoffentlich. Weil diese innere Haltung ist die Frage. Und bei jedem Menschen ist das so deutlich zu sehen, wie bei diesen beiden. Manche zeigen sich ganz demütig, aber in ihrem Innersten sind sie ganz
anders.
Ihr Gott, ich mache mal alles richtig. Jesus sagt, dieser Zweite ging gerechtfertigt wieder aus dem Tempel raus, im Gegensatz zu dem Ersten. Gerechtfertigt heißt, Gott selber hat wegen seines Flehens so geweckt. Ich bin nicht sicher, ob er das gleich gefühlt hat, weil Gefühl nicht immer mit der Wirklichkeit Gottes in Übereinstimmung ist. Das ist ja auch ein Grund, warum wir das Wort Gottes brauchen, die Lehre von Gott. Dass unser Herz, unser Inneres, unsere Gedanken, unsere Gefühle sich an dem ausrichten, was das Wort Gottes sagt. Und das ist oft schwierig. Und das werden wir heute auch wieder sehen. An dem Einblick, den wir kriegen in das Gebetsleben von Daniel. Wir lesen in diesem Kapitel 9 sehr weit von dem Vers 1 bis zum Vers 19. eines der wenigen wirklich langen Gebete. Das Ganze ist ein einziges betendes Flehen von Daniel. Wenn ein Mann so viel redet, dann ist ihm die Sache wirklich ernst. Jesus sagt ausdrücklich, wir sollen nicht denken, dass wir um des vielen Redens wegen gehört werden. Es gibt ja überall auf der Welt und in allen Religionen die Idee, dass man Gott dadurch beeindruckt, dass man möglichst viel redet, viel betet. Und ebenfalls in allen Religionen gibt es solche Praxis, dass man möglichst Tag und Nacht, also regelmäßig alle paar Stunden niederfällt zum Gebet oder was waren sehr lange Gebetszeiten. Und Herr Jesus wandert ausdrücklich davor, zu denken, dass man mit der Menge Gott beeindruckt. Wenn wir dann zum Beispiel das Vaterunser, was er als Empfehlung gegeben hat, angucken, dann sehen wir, dass er wenige Worte und viel Sinn hat. Und doch gibt es Zeiten, reichen diese wenigen Worte nicht. Und wenn wir Schuld bekennen, dann kann das eine der Situationen sein, wo es nicht reicht zu sagen, Entschuldigung. Das ist bestimmt kein Schaden, wenn man das sagt. Aber es gibt solche ernsthaften Verfehlungen, da reicht es eben nicht zu sagen, Entschuldigung, habe ich was falsch gemacht. Passiert nicht. Und diese Art Beten finden wir in diesem Kapitel. Und das zeigt uns, dass es bei Daniel wirklich ernst ist. Nochmal, der Auslöser war nicht ein Gefühl, sondern es war die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Nämlich mit dem, was der Prophet Jeremia niedergeschrieben hat. Und ich denke, das, was wir vorhin gehört haben, die Losung im Kapitel 34, ist ja eine dieser Hinweise, die Daniel ernst genommen hat. Wer hat sich noch angehört? Das ist genau unser Thema.
Jeremia war das. Ja.
31.
Gott sagt, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Nur dann ist ja Sündenbekenntnis überhaupt sinnvoll oder notwendig oder hilfreich. Wenn ich die Hoffnung damit verbinden darf, dass die Schuld auch wirklich vergeben werden kann. Wenn ich auf jemanden treffe, der von vornherein sich festgelegt hat und sage, das werde ich niemals vergeben und es gibt solche Gründe, dann ist ein Schuldbekenntnis nicht sinnvoll. Ich sage nochmal, es gibt solche Situationen. Wenn ich an diesen Mann denke, in Norwegen, über 60 junge Leute und auch 20, das ist ein Mann ohne Reue, der immer neu kämpft, dass seine kurze Haft, weil in Norwegen die Höchststrafe 15 Jahre Haft sind, noch mit Verbesserungen und Erleichterungen für ihn verbunden wird, da wird deutlich, dass für solchen Mann keine Vergebung möglich oder nötig ist. Warum? Weil er überzeugt ist, das, was er gemacht hat, war richtig. Wenn Menschen so leben, gibt es keine Vergebung. Weder vor Gott, noch sollte man von menschlicher Seite aus. Aber bei Daniel finden wir genau eine entgegengesetzte Haltung. Die Strafe Gottes war schrecklich. 70 Jahre vorher hat das Volk Israel aufgehört, als Staat zu existieren. Fast alle Leute, die einigermaßen Ansehen hatten, wurden deportiert. Andere Völker wurden in dieses Land, in diesem Land angesiedelt. Alle Städte zerstört. Hunderttausende Menschen tot gemacht. Ohne Erbarmen, Männer, Frauen und Kinder. Das Heiligtum, der Platz, an dem Gott auf dieser Erde zu finden war, wurde komplett zerstört. Und das war nicht nur für ein paar Wochen oder ein, zwei Jahre. 70 Jahre Christen, ganzes Menschenalter. Und doch war mit der Androhung dieses Gerichtes gleichzeitig die Zusage Gottes, wenn mein Volk umkehrt, werde ich vergeben. Und deswegen fasst der Prophet Daniel den Mut, diese ganze Schuld des Volkes, die sich über Jahrhunderte angesammelt hatte, ganz im Detail Gott auszubreiten. Wir können das nachlesen. Ich empfehle das als Hausaufgabe, das ist jeder für sich. Wir haben uns gegen Gott empört. Und wir haben bestimmt, dass wir uns Gottes nicht gehorcht. Und wir haben seine Gesetze nicht beachtet. Also er zählt im Detail auf, was die Schuld seines Volkes gegenüber Gott war. Und er hat bekannt, dass der Fluch, der ja schon durch Mose vor solches Verhalten ausgesprochen war, zu Recht auf sie gekommen ist. Und dann bietet er Gott, dass er nach seiner Zusage die Strafe nach der verordneten Zeit wieder wegnimmt. Am Ende bittet er ganz eindringlich, dass Gott die Strafe, die er vorher ausgesprochen hat über das Volk, bei diesem Verhalten beendet. Dann lesen wir mal den Vers 20. Während ich noch redete und betete, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte, und mein Flehen vor Gott, vor dem Herrn, meinem Gott, für den heiligen Berg unseres Gottes niederlegte, während ich noch redete im Gebet, kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir. Ja. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach. Wir finden wieder etwas, worauf ich schon beim letzten Mal hingewiesen habe, dass Gottes Zeitmaß anders ist als unseres. Und dass das eine der großen Herausforderungen ist beim Beten. Unser Beten verändert nicht die Pläne Gottes. Das ist eine der wichtigen Dinge. Wenn Gott über eine bestimmte Sache mit Urteil gesprochen hat, dann verändert das auch unser gutes Beten. Ich sage ein Beispiel. Als David einen seiner besten Mitarbeiter, den Uriah, hat töten lassen, um dessen Frau zu kriegen, hatte Gott zunächst zu dieser Sache geschrieben. Da wurde das Trauerjahr abgewartet, dann hat er geheiratet, dann ist diese Frau schwanger geworden und alles sah ganz normal aus. Und dann kommt der Tag, wo der Prophet Nathan zu David gesandt wird. Und er erzählt ihm die Geschichte, dass etwas ganz Ungerechtes in Jerusalem passiert ist. Dass ein ganz Reicher für einen Gast nicht ein einziges Schaf schlachten wollte und hat seinen Nachbarn das Einzige, was er hatte, genommen. Und hat es dahin eigentlich ein ganz normales. Der König musste über solche außergewöhnlichen Streitfälle entscheiden. Jeder konnte solche Ungerechtigkeiten anzeigen. Und wenn David nach dem Recht urteilt, würde er sagen, ist ein sehr böser Mann. Wenn jemand sowas macht, nach Gottes Gesetz, muss er das Weggenommene erstatten. Noch 20% obendrauf. Zusätzlich entscheide ich als König, die Hälfte von der Herde muss er dem Nachbarn auch noch geben. Das hätte er machen können. Das wäre in Ordnung gegangen. Aber ein Mensch, der selber nicht sauber lebt vor Gott, der kann nicht in Geduld mit anderen umgehen, sondern explodiert, wenn er sieht, dass jemand anderes oder hört, dass jemand anderes falsch sagt. Und das passiert auch dort. Dann wird explodiert und sagt, jeder Mann ist
schuld.
Und was er weggenommen hat, soll auch hier veranstalten. Wir kennen alle die Geschichte. Wir sehen, wie David sich sofort gedemütigt hat. Man kann es im Psalm 51 nachlesen, wie tief die Reue von David ist. Aber das ungerechte Urteil, was er gestanden hat, nämlich der Mann soll vierfach erstatten, das fällt wirklich auf ihn. Er bezahlt mit vier von seinen Söhnen. Ist das das erste Mal passiert? Nämlich der Sohn, der von der Frau geboren wird. Dann heißt es, dass David fastete und betete. Also ganz ernsthaft betet, so wie wir das hier von Daniel lesen. Und als das Kind gestorben ist, immerhin nach 10 Tagen erst, 10 Tage lang kämpft David um das Leben dieses Kindes. Und es stirbt trotzdem. Und seine Mitarbeiter wollen ihm das gar nicht sagen, aber wenn er schon so sehr sich gedemütigt hat, dass er 10 Tage lang nur fastet und betet, können wir ihm gar nicht sagen, dass das Kind gestorben ist. Vielleicht macht er sich dann tot. Und an dem Flüstern merkt er das, was passiert ist, und sagt, dass das Kind
gestorben ist.
Und dann zieht er sich an und isst und trinkt wieder ganz normal. Und die Leute sind schockiert und denken, jetzt, wo das Kind gestorben ist, ist alles in Ordnung. Und David antwortet ganz verständlich und sagt, solange das Kind gelebt hat, konnte ich hoffen, dass Gott mein Leben hört. Jetzt, wo die Entscheidung gefallen ist, was nimmt Gott? Was ich sagen will, die Art Beten oder die Ernsthaftigkeit des Betens unterscheidet sich bei David und Daniel nicht. Das Ergebnis ist total unterschiedlich. Warum? Das ist wichtig, wirklich. So ein Ding muss man verstehen. Sonst beten wir immer einen. Nochmal. Die beten gleich ernsthaft.
Weil du noch gesagt hast, dass bei David das Urteil schon feststand, sozusagen, oder?
Der eine betet mit dem Willen Gottes, nämlich Daniel. Der andere betet gegen den Willen Gottes. Ja. Nochmal. Der eine betet mit dem Willen Gottes. Er bezieht sich auf das, was der Prophet Jeremia schon 70 Jahre vorher gesagt hat. Und der andere versucht, mit seinem ernsthaften Beten den Willen Gottes zu erfüllen. Damit haben wir einen wichtigen Schlüssel, wann Beten erhört wird. Nämlich, wenn wir beten, entsprechend dem Willen Gottes. Und wo finde ich den Willen Gottes? In seinem Wort.
Ich weiß nicht mehr, welcher das war, ob das jetzt Hiskia war oder so. Der eine, der dann noch so krank wurde.
Ja.
Und dann war noch das Urteil eigentlich, dass er sterben sollte.
Ja.
Und dann wurde gebetet und dann ist er aber doch noch ein bisschen länger.
Ein bisschen länger waren immer 15 Jahre, das ist nicht ganz wild.
Und das ist dann doch eine Abmilderung des Urteilsspruches, oder nicht? Das ist ja jetzt, könnte man ja auch sagen, naja, da hat er ja eigentlich gegen den Willen gesprochen, weil eigentlich sollte er ja sterben, oder nicht?
Richtig. Und wenn wir weiterlesen, verstehen wir auch, warum er sterben sollte.
Und warum hat dann Gott das abgemildert? Weil er gebetet hat, oder nicht? Verstehst du, was ich meine? Jetzt, wenn das nicht immer eine Gesetz ist.
Nein, der liest doch einmal weiter. Und in diesen 15 Jahren, die Gott ihm auf sein Flehen hin zusätzlich gegeben hat.
Hat er nicht eine neue Chance gegeben?
Hat er nicht eine neue Chance gegeben, sondern hat er Sachen gemacht, die zu seinem eigenen, also zum Verderb des Volkes Gottes sind. Unter anderem hat er einen Sohn gezeugt, Manasse, der so böse war, dass um dessen Willen dann das ganze Elend über das Volk gekommen ist, von dem wir dann bei Jeremia.
Okay, aber jetzt habe ich ja die Frage gestellt aufgrund deiner Aussage, dass das so eine Gesetzmäßigkeit
ist. Was ist eine, dass man die Gesetzmäßigkeit gleich braucht. Die Gesetzmäßigkeit gleich.
Du hast gesagt, wenn man gegen den Willen Gottes bittet, und in dem Fall hat er doch gegen den Willen gebeten und Gott hat ihm das Urteil verschoben auf 15.
Das war kein Urteil. Das war kein Urteil. Es war kein Urteil. Geh zu dem, erst Gott sagt zu Jesaja, geh zu dem König und sag ihm, er soll sein Testament machen, weil er bestimmt sterben. Das macht er. Wer kriegt schon solche ernsthafte Warnung vor, dass man seine Sachen ordnet? Er dreht zum Kopf, mit seinem Kopf zur Wand, heißt es, und fängt an zu heulen. Er sagt, ach Gott, ich habe doch immer alles richtig gemacht. Hat er auch. Es stimmt, es steht nicht, dass irgendwas falsch war, was er betet. Aber war es auch klug. War es auch klug. Das Problem ist, dass wir immer nur nach vorne, nach hinten sehen können. Und denken, nach vorne geht es genauso weiter.
Und Gott hat aber das gewusst, dass es nicht so weitergeht und deswegen wollte er ihn vorstellen lassen. Und dann hat er aber trotzdem gesagt, na gut, wenn er mich so bittet, kann er gerne noch ein paar Jahre drauf haben, aber man wird sehen, was dabei rauskommt.
Was? Genau so hat er auch gemacht. Er hat gesagt, trifft er mich nicht mehr, trifft er nur meine Nachbarn. Genau so.
Wenn man nicht so gut.
Okay. Ja.
Jetzt reichen dafür, dass das, was Gott entscheidet,
nicht zu verlassen.
Genau. Und auch die richtige, also die politische Entscheidung stellen.
Also weil er wirklich, weiß, was passiert. Das ist eine der großen Herausforderungen, unser Vertrauen in Gott zu setzen. Eine große Herausforderung ist, unser Vertrauen in Gott mit aktiver Mitarbeit zu mischen. Wie soll das verbinden? Vertrauen zu Gott ist kein passives Vertrauen. Das hat man in manchen Religionen. Das sagt, ja, Gott macht sowieso, was er will. Naja, kann sowieso nichts machen. Wir machen mal lauter gute Sachen, hoffen und beten und hoffen, dass dann es irgendwie bei ihm ganz gut angesehen wird. Das ist kein Vertrauen, das ist günstigstenfalls Unwissenheit. Vertrauen heißt, ich kenne Gott. Wie lange ich ihn kenne, durch sein Reden. Das ist ja wie bei Menschen. Ich kenne niemanden, mit dem ich nicht intensiv rede. Oder ihm zuhöre. Weil er reden immer diese beiden Aspekte hat. Deswegen ist Beten nicht nur unser Reden, sondern auch alles Reden Gottes zu uns. Deswegen, wenn ich hörend die Bibel lese, dass ich sage, okay, ich rechne damit, dass Gott mit mir redet, dann ist das gleichzeitig gut. Wo nicht mein Mund geht, sondern Gottes. Mein Ohr und mein Herz offen sein. Und diese Art hat immer Erhörung. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Und während ich noch betete, kam der Mann. Für mich ist es ganz klar, natürlich eine Gebetserhörung. Ein anderer wird sagen, wieso ist das eine Erhörung? Gott hat doch nicht geantwortet und gesagt, jawohl, mit dem heutigen Tag sind die 70 Jahre vorbei und jetzt geh zurück und baue Jerusalem wieder auf. So stellen sich manche vor, muss Gott gebeten haben. Aber tatsächlich beginnt an diesem Tag, während dieses Betens, die Antwort Gottes, die in den nächsten Jahren zur Rückkehr der Juden führt unter Esra und Nehemia. Beginnt genau in diesem Moment. Ein Prozess, der zum Wiederaufbau des Tempels unter Esra und zur Wiederherstellung Jerusalems unter Nehemia führt. Okay. Zur wirklichen Rückkehr zum Wiederaufbau des Reiches Israel, was verbunden ist mit der Verheißung des Messias. Mit dem Gebet von daher beginnt ein Prozess, der führt zum Wiederaufbau des Tempels. Danach zum Aufbau Jerusalems. Das wiederum ist die Voraussetzung, dass der Messias kommt. Das wird hiermit angekündigt. Daniel hat davon nichts mehr gesehen. Er ist alt geworden. Schon zu der Zeit war er alt. Aber hat das nicht miterlebt. Aber hat diesen Prozess im Gang. Das muss unser Verständnis von Beten. Weltbewegende Dinge in Gang zu setzen, in die gesamte Weltveränderung dadurch in Gang zu setzen, dass wir mit unserem Mund Dinge aussprechen, geleitet durch Gottes Geist, die den Willen Gottes auf der Erde umsetzen. Und ihr Lieben, diese Autorität haben wir. Wir sitzen hier als eine überschaubare Zahl einfacher Leute. Jeder von uns hat seine Schwächen und Fehler, aber als Gemeinde Gottes haben wir die Berufung und die Autorität, solche Dinge in Gang zu setzen, die Gott tun will. Eine Sache ist dabei auffällig. Wir lesen in dem Buch Daniel 5 oder 6 Mal, ich suchte Verständnis zu gewinnen. Manches Mal wird es direkt so ganz mit diesen Worten ausgedrückt. Manches Mal kann man es einfach halten, danke. Er wollte die Dinge verstehen, die verborgen gewesen sind. Das, ihr Lieben, ist unsere Entscheidung. Es gibt Leute, die sind so träge, so unbeweglich in ihrem Geist. Die interessieren sich nicht für die Sachen Gottes. Die sind zufrieden mit dem bisschen, was der Alltag, Essen bringen, genug Geld. Ist nichts dagegen einzunehmen. Gott sagt, dass wirklich Essen und Trinken zu unserer Freude auch gegeben ist. Aber was was ist unser Leben, wenn wir nicht wirklich verstehen wollen, was, wann, wie und warum passiert. Und dazu gehört es, ich suchte Verständnis zu gewinnen. Das kann man nicht so, das wird einem nicht hinterhergeschmissen. Und wartet auf die Leute, die Interesse haben an
solchen. Meinst du noch auch mit aktiver Mitarbeit?
Was meine ich mit aktiver Mitarbeit? Genau. Ich will kein fauler Mensch sein. Das möglichst auch nicht von Menschen. Und deswegen wird diese Mann gezeigt, was Gott tut. Wir können merken, was wir vollständig alles verstanden haben. Aber das ist auch geschrieben. Und andere haben sich daran orientiert, können sich daran orientieren, bis heute. Und wir können verstehen, wie Beten praktisch funktioniert. Nämlich oftmals anders, als wir uns das vorstellen. Deswegen gebe ich heute schon ein Stichwort für nächsten Sonntag. Wir werden dort wieder etwas finden, was Gottes Zeit, deswegen auch die Hörung von unseren Gebeten ganz anders sind als unsere Vorstellung. Das ist die nächste Herausforderung. Nicht nur Beten hat zuerst mit Gottes Sachen und Gottes Interessen und mit seinem Willen zu tun. Eine Herausforderung ist, dass wirkliches Beten Gottes Ziele zu tun hat. Und dass wir deswegen herausgefordert sind, ihn zu suchen, sondern die Erhöhung geht auch nach seiner, nach Gottes Zeit. Ich gebe heute den Ausblick schon auf nächsten Sonntag. Wir lesen nächsten Sonntag schon eine Erhöhung. Da ist das Beten und das Ergebnis ungefähr 40 Jahre anstrengend. Deswegen, ihr Lieben, nicht faul sein oder faul werden, sondern diese frohe und liebende Woche nutzen, um Gottes Willen zu suchen, das, was wir finden, zu beten und damit zu rechnen, dass unsere Frucht aus dem Samen herauswächst. Das heißt, dass wir die Erhörung ganz sicher kriegen, wenn wir beten, was Gott will, und wenn wir Geduld haben, zu warten, wie er das macht. Amen. Amen. Amen.